Willkommen zu Winning Talks, dem Podcast für mentale Stärke im Reitsport, im Business und im Leben. Ich bin Constanze Wiesner, Mentalcoach, Business Coach und Springreiterin. Hier erwarten dich inspirierende Gäste, spannende Geschichten aus dem echten Leben und Mentaltools, die dich richtig weiterbringen. Schön, dass du hier bist und viel Freude beim Hören.
Heute habe ich einen Mann zu Gast, der im Reitsport etwas geschafft hat, was nur sehr wenige schaffen. Er reitet sowohl im Spring als auch in der Dressur bis in die schwere Klasse. Dafür wurde er unter anderem mit dem kombinierten goldenen Reitabzeichen ausgezeichnet. Gleichzeitig führt er sein eigenes Hotel in Bonn, das Waldcafé, wo wir uns heute auch getroffen haben. Dieser Mann ist Stefan Weiler. Wir sprechen heute darüber, was eigentlich dahinter steckt, wenn jemand zwei Disziplinen auf diesem Niveau reitet. Liegt es an der Leidenschaft oder vielleicht daran, dass man sich einfach nicht entscheiden konnte? Und wie schafft man es, über Jahre hinweg auf diesem Niveau zu reiten? Und vor allem, wie kombiniert man das mit der Rolle als Geschäftsführer des eigenen Hotels? Über all diese Dinge sprechen wir heute. Lieber Stefan, ich freue mich, dass ich mal wieder hier im Waldcafé sein darf und begrüße dich recht herzlich zu meinem Podcast Winning Talks. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen auf meiner Seite. Herzlich willkommen hier bei uns im Waldcafé. Und ich freue mich und bin gespannt, wie die nächste Stunde jetzt für uns wird.
Die Frage, die mir am meisten unter den Nägeln brennt, ist: Dressur oder Springen? Was ist dein Herzensthema von den beiden Disziplinen?
Das Herzensthema sind die Pferde. Und ob dann ein Pferd einen tollen Sprung macht und eine tolle Parcoursrunde dreht oder sich im Training über Kleinigkeiten weiterentwickelt oder ob dasselbe im Viereck passiert, in der Halle oder auf dem Platz bei den Serienwechseln oder bei den Pirouetten. Das fühlt sich beides ganz ähnlich an von der Wertigkeit. Deshalb kann ich da so gar keine Priorität sagen. Das bringen die Pferde mit, wo ihr Talent liegt. Und da habe ich Freude an dem einen genauso wie an dem anderen.
Wunderschön. Und du sagst, die Liebe zu den Pferden oder die Freude am Reiten. Wie begann das bei dir, Stefan? Wie bist du dazu gekommen? Wie konntest du diese Leidenschaft für dich entdecken?
Man hat mich der Leidenschaft in die Arme geschubst, in der Form, dass meine Eltern in den Sommerferien vor über 50 Jahren nicht wussten, wohin, mit mir und meiner ein Jahr jüngeren Schwester. Und dann hat man uns für 3 Wochen in Ponyferien in Schleswig-Holstein abgegeben und hat uns mit sehr vielen Mücken und Flohstichen 3 Wochen später wieder abgeholt. Und da war der Grundstein gelegt. Wir waren so begeistert von den Shetland-Ponys und von den Haflingern, die wir da geritten haben, mit vielen anderen Kindern im Pulk, dass wir unsere Eltern so lange malträtiert haben, bis das hier in einem Ponyverein in der Nähe weiterführen konnten.
Das heißt, ihr habt dann hier in der Reitschule weitergelernt?
Genau, wir wurden dann erst einmal die Woche und dann zweimal die Woche nach Nümbrecht gefahren und wir haben dort Ponys im Schulunterricht geritten. Und da ging es dann mit einem sehr engagierten, einem sehr tatkräftigen, aber und einem sehr dominanten Reitlehrer weiter.
Ah ja, spannend. Weißt du noch, wie dein erstes Pony hieß, was du damals geritten bist?
Jessica war das erste Pony und ja, andere Zeiten. Die Ponys standen größtenteils noch im Ständer und da musste man erstmal aufpassen, dass man ohne Blessuren bis an den Kopf des Ponys nach vorne kam.
Ja, das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Nee, genau. Die Ständerhaltung genau. Von früher, ja. Da hat sich ja Gott sei Dank einiges getan. Ja, und wie ging es dann weiter? Wie kam es dann so zum ersten eigenen Pferd und auch vielleicht bis hin dann irgendwann zum ersten Turnierstart? Wie zeichnete sich da der Weg?
Auch da blieb das dann sehr lange in diesem Ponyverein, dass wir erst einmal die Woche, dann zweimal die Woche dahin gefahren sind. Wir wurden eigentlich von da an in jeden Ferien da komplett abgegeben, vom ersten bis zum letzten Ferientag. Und dann war das in dem Ponyverein auch völlig normal, dass die anderen Kinder, denen das ähnlich ging, mit zum Turnier gefahren sind. Also, und dann wurde das geritten, was die Ponys in ihren Disziplinen hergaben. Und das Pony, das eine ordentliche A-Dressur lief, das startete auf dem Turnier in der A-Dressur und war eine halbe Stunde später im E-Springen dran beispielsweise. Und so ging das bestimmt bis an die nahe Volljährigkeit ran.
Und dann, wie ging es dann weiter? Ich meine, du bist ja heute wirklich bis in die schwere Klasse in beiden Disziplinen unterwegs. Und ich habe gerade rausgehört, früher war das auch schon so. Was die Ponys hergaben, wurde halt geritten.
Hast genau, das lag nicht an uns. Das war Selbstverständlichkeit in dem Ponyverein und das galt für alle Ponykinder, die da ritten. So. Und irgendwann kam dann auch das erste Pony und das zweite Pony. Und irgendwann war es dann so, dass die Fahrt, die waren immer so 30 Kilometer bis zum Ponyverein. Das war dann für meine Eltern auch herausfordernd, uns da hin und her zu karren. Und dann, mein Vater ist auch ein Mensch, der sehr tatkräftig gewesen ist. Der hat dann hier am Hotel einen Stall gebaut für 4 Ponys. Und dann sind die ersten Ponys hier eingezogen. Und auf der gegenüberliegenden Straßenseite gab es einen Reitplatz. Und dann haben wir da täglich unsere Ponys bewegt. Und mein Vater hat einen ehemaligen Weltkriegsveteranen aufgetan, der im Afrika-Korps des Generalfeldmarschalls Rommel gedient hat und dort hauptberuflich als Reiter tätig war. Und der kam dann täglich mit seinem Auto von Köln angerollt und hat uns das Reiten näher gebracht.
Das hört sich ja richtig klasse an, dass dein Vater mal eben einen Stall für 4 Ponys neben eurem Hotel gebaut hat und los ging's.
Und von da aus, Turniere waren da fast schon ein bisschen weniger, weil man nicht mehr so diese Gemeinschaft hatte, mit der man sonst im Pulk losgefahren ist vom Ponyverein aus. Und da kam irgendwann die Bundeswehr dazwischen. Und nach der Bundeswehr ging das aber relativ schnell wieder los, dass aus dem naheliegenden Reitverein, das war dann Gut Großenbusch hier für uns, jemand sagte, oh, ich habe hier ein Pferd, ich kann den nicht jeden Tag reiten, komm doch mal vorbei, probier das doch mal. Und ja, das war dann leicht erreichbar und da war man auch wieder schnell Teil einer Gemeinschaft und war dann auch immer schnell dran, dass man dann, ob jetzt geht's, klappt das hier doch zu Hause, jetzt muss man doch mal irgendwo hinfahren, mal einen Arschspring reiten. Und so ging das dann weiter. Und dann waren in Großenbusch war dann irgendwann die Brigitte Neukirchner, die auch sagte, ich habe hier ein Pferd, der hat früher schon mal einen Sprung gemacht und ist schon mal Turnier gegangen, bitte mach du doch mal ein paar Sprünge mit dem und guck mal, wie das klappt. Und dann ging das auch schnell mit einem noch talentierteren Pferd weiter. Das war der Darius. Und als die Besitzerin wann in einen längeren Urlaub entflohen ist, hatte ich für mich gemerkt, dass der auch so im Viereck ein Talent war. Vielleicht sogar noch mehr als im Springen. Und habe mir dann die Freigabe dafür geholt, dass ich mit dem auch eine Dressur reiten darf. Hab die erste Dressur mit den Großpferden dann auch bewusst in einen Zeitraum gelegt, wo die Besitzerin nicht da war und bin zum Second-Hand-Reitsport, den es nicht weit von hier in Beuel lange Jahre gab, gefahren, hab mir eine gebrauchte Melone gekauft.
Ah, ja.
Und habe dann auf dem ersten Turnier eine A- und eine L-Dressur geritten mit dem und bin dabei nicht völlig untergegangen. Und dann war der Ehrgeiz geweckt, zumal das bei dem Pferd besser klappte als noch mit dem Springen. Und ja, und bin dann relativ häufig für A- und L-Dressuren losgefahren. Das klappte in den A-Dressuren relativ schnell ganz gut. L-Dressur, das hat ein bisschen gedauert, weil ich in der Zeit aber auch die falsche Idee hatte, ich könnte mir das selber alles erarbeiten. Rückblickend kann ich sagen, kann man machen. Dauert viel zu lange, würde ich in keinem Sport und auch in keiner geschäftlichen Situation mehr empfehlen, dass man alle Fehler zwingend selber machen muss.
Spannend, was ich raushöre. Am Ende war es doch ein bisschen das Springen zuerst und irgendwann hast du aber ein Händchen dafür entwickelt zu sehen, was können die Pferde? Und dann kam die Dressur und du bist in der Dressur losgefahren. Wie war es oder warum war das so, dass du extra die Dressur geritten bist, als die Besitzerin nicht da war? Das finde ich ja spannend.
Weil mir schon klar war, dass das der erste Auftritt da nicht so ganz glücklich wird. Und dadurch, dass man diese Fehler alle selber machen muss, werde ich eine Situation im Training, die das exemplarisch beschreibt, nicht vergessen. Wir hatten damals auf Großenbusch eine Reiterin, die schon sehr erfolgreich bis zur Jugend-S geritten war mit ihrem Pferd. Und als ich dann zu Hause immer mal für meine Eldressuren Aufgaben durchgeritten bin, habe ich so Chantal Heiker, bitte guck doch mal, ich habe hier so Schwierigkeiten mit dem Kurzkehrt, was mache ich da falsch? Und Chantal hat sich angeguckt, was ich da mache, fing an zu lachen, was bei Chantal nicht unbedingt der Normalfall war. die war immer sehr ernst und sehr fokussiert und sehr akribisch mit ihrem Pferd. Und als sie da sah, was ich in der Aufgabe an einem Kurzkehrt gemacht habe, fing sie an zu lachen. Und im Lachen hat sie dann rausgebrochen: Stefan, du musst vorher zum Schritt durchparieren. Das geht nicht im Trab.
Herrlich.
Und so war es mit vielen anderen Lektionen auch. Aber trotzdem war es so, dass wir uns Jahr für Jahr eine Leistungsklasse hochgearbeitet hatten, sodass ich dann auch immer eine neue Klasse angehen konnte. Und dann waren wir eben auch sehr schnell bei einem St. Georg angelangt und die Besitzerin auch sah, dass da ein bisschen Unterstützung gut wäre.
War das immer noch dieses Pferd?
Das war der Darius, der wirklich dann in 4 Jahren von seiner ersten A-Dressur bis zum St. Georg durchlaufen musste.
Und dann im Grunde ja auch von dir ausgebildet.
Ja, von mir ausgebildet. Irgendwann war die Besitzerin, sah die auch, dass man da vielleicht noch ein bisschen Hilfestellung geben kann. Und hat dann bei einem renommierten Dressurtrainer in der Umgebung eine Unterstützung gebucht. Und dann haben wir aufgeladen und sind zu ihm hingefahren. Und er war erstmal 5 Minuten sprachlos. Vielleicht nicht vor Glück, dass wir da sind, sondern um für sich selber herauszufinden, wo wir denn jetzt anfangen müssen nochmal neu. Und da hat sich auch dann auf den Darius draufgesetzt und sagte, mit den Wechseln, das machst du sehr aufwendig. Wir müssen das mit weniger Hilfe hinkriegen. Und dann wollte er mir das zeigen mit Darius. Darius war das jetzt aber halt so gewohnt, so dass der renommierte Ausbilder nach 10 Minuten sehr frustriert abgestiegen ist, hat mir das Pferd wieder in die Hand gedrückt und gesagt, mach das weiter, wie du es bisher gemacht hast.
Das ist ja wirklich fantastisch.
Nur zur Qualität dessen. Und auch deshalb kann ich sagen, das geht viel besser, wenn man sich frühzeitig kompetente Hilfe sucht. Man muss viele Irrwege nicht gehen, man kommt viel besser da an und hat für Reiter und Pferd viel weniger Frust, wenn man sich direkt die richtigen Leute im Team holt.
Ja, nachvollziehbar. Und doch ist es so, dass man manche Sachen wahrscheinlich wirklich selber mal falsch machen muss, damit man, wie du es auch sagst, die Erkenntnis erlangt, dass Hilfe von außen durchaus dann den Katalysator geben kann, den Beschleuniger.
Aber das habe ich irgendwann verstanden und von da an auch immer ein bisschen drauf geguckt, dass in allen Bereichen, das gilt für den Tierarzt, das gilt für den Hufschmied, das gilt für den Menschen, der einem beim Springen hilft, dass das gar nicht kompetent genug sein kann und dass man lieber ein bisschen weiterfährt oder ein bisschen mehr Aufwand betreibt und hat aber die bestmögliche Hilfe, die zu einem passt.
Ja, das kann ich echt nachvollziehen. Und wir waren ja immer noch bei diesem Thema Dressur und Springen und du scheinst da ja wirklich ein Auge zu haben und das zu fördern, was im Pferd liegt und das rauszureiten. Ist das, habe ich das richtig verstanden, dass das so dein Blick ist und der Grund, wie du entscheidest, ob du mit dem Pferd Dressur oder Springen reitest oder steckt da noch was anderes dahinter?
Also ich glaube, die Pferde bieten das relativ deutlich an, wo die einen Schwerpunkt haben. Wobei es ganz selten Ausnahmen gibt, die in beidem gleichermaßen leicht lernen und denen es in beiden Sparten gleichermaßen leicht zufällt. Aber eigentlich sagen die einem schon relativ deutlich, wo deren Stärken liegt.
Ja.
Was aber ja gerade beim Springpferd, ich springe ja nicht jeden Tag mit dem. Und in der anderen Zeit kann der ja sinnvoll was anderes tun. Und das eine, das andere auch in der Regel sehr befruchtet. Also ich habe gesehen, dass auch Dressurpferde lockerer, zufriedener und engagierter sind, wenn die 2-mal in der Woche über ein Cavaletti galoppieren dürfen. Und ich sehe, dass den Springpferden es von der Kraft, von der Rittigkeit auch gut tut, wenn die wissen, wie sie aus der Ecke kommen.
Und hast du ein Pferd gehabt oder hast du ein Pferd, was wirklich beides in der schweren Klasse geht? Gibt's sowas auch? S-Springen und S-Dressur?
Also den Rodman, den habe ich 5-jährig gesehen und habe wirklich gesagt, das ist ein Geschenk Gottes, dieses Pferd. Also da habe ich ihn nur auf dem Verkaufsvideo der Auktion gesehen. Das war die Westfalen-Auktion. Und den habe ich da laufen sehen und gesagt, dieses Pferd ist ein Geschenk Gottes. Und bin da hingefahren, habe den ausprobiert, habe mein Geld zusammengekratzt und am Tag online vorm Rechner gesessen und gehofft, dass mein Taschengeld ausreicht. War ein sehr großes Pferd, von daher war das vielleicht so, dass die Größe des Pferdes die Situation für mich ein bisschen erleichtert hat, weil der durchschnittliche Kunde vielleicht nicht mehr nach einem 1,80 Meter Pferd guckt. Konnte den dann ein paar Tage später in Münsterhandorf abholen und habe dann erst angefangen, Springpferderprüfungen mit dem zu reiten, habe aber meist abends auf der Reitanlage in Köln immer gesehen, dass ich meine Kringel hinkriege und dass der arme Kerl ein bisschen mehr weiß, wie es durchs Viereck geht. Und habe also das im Kleinen, im Hintergrund immer hinterher auch dressurmäßig geritten. In den Springpferdeprüfungen, das klappte immer ganz gut, also dass der siebenjährig auch S-Springen gewonnen hat.
Wow.
Unter nicht zu schwerer Konkurrenz, aber das war so, vom Sprung her fiel ihm das einfach. Der hat ein bisschen gebraucht, bis er so die Übersicht im Parcours hatte. Und habe siebenjährig auch die erste Dressurprüfung, das war dann Dressurpferde M, geritten. Und auch das hat funktioniert. Auch da habe ich mir eine passende Konkurrenzsituation ausgesucht. Da wollte ich jetzt nicht unbedingt dahin, wo überall schon ein goldes Reitabzeichen am Frack hängt, sodass er da sein Schleifchen bekommen hat. Ich wusste, das geht. Ich wusste, der wirkt. Und habe dann weiter Kringel geritten, wollte den eigentlich dann auch Anfang achtjährig schon es reiten in der Dressur. Hab gemerkt, das braucht ein bisschen länger. Und Ende achtjährig war es dann aber so. Und Ende achtjährig war es dann auch so, dass der auch im St. Georg platziert war.
Du erzählst das so bescheiden, Stefan. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Du hast dieses Pferd entdeckt, ein Geschenk Gottes, und den in beiden Disziplinen bis zur schweren Klasse selbst ausgebildet und erfolgreich vorgestellt. Das ist wirklich ein Hammer.
Ja, ich sehe das gar nicht so, weil im Springen ist mein Trainer, der Jürgen Weiß, der sieht da viel eher, wie der Weg für dieses Pferd ist. Wir sind uns am Anfang immer einig, dass ein Pferd das vielleicht kann, aber den Weg dahin, da ist seine Hilfe unerlässlich. Wenn ich das alleine machen würde, ohne seine Expertise, käme ich nicht mit allen Pferden da an. Und er findet immer einen Weg, wenn ich ihn nicht mehr sehe. Und er findet immer einen Weg, und wenn ich noch nicht gemerkt habe, dass das, was ich da mache, für dieses Pferd nicht geeignet ist.
Wieder die externe Hilfe. Das ist toll, wenn man dann auch so einen starken Trainingspartner an seiner Seite hat. Stefan, mir ist gerade aufgefallen, wenn du von diesen beiden Pferden gesprochen hattest, hast du so ein absolutes Leuchten in den Augen gehabt. Und meine nächste Frage ist, gibt es ein Pferd, was dich richtig geprägt hat, was so dein, man sagt ja immer so schön, diese Romantik, once in a lifetime Horse. Aber gibt es da ein Pferd, was das Pferd war für dich und was dich vor allem auch sehr geprägt hat und dich vielleicht auch was über dich selbst gelehrt hat?
Ich nenne mal zwei. Das eine war der angesprochene Darius, der von A-Springen bis, der ist bis M-Springen gelaufen, von A-Dressur bis zur S-Dressur gelaufen ist. Das war so mein Kumpel. Im Nachhinein war der ein bisschen faul, aber das war einfach ein rittiges Pferd von Natur aus, und den konnte man zu allem bewegen. Man musste ihn etwas energischer auffordern, aber man konnte ihn zu allem bewegen, und wir sind da hier über alle Turniere übers Land gezogen, und in den Pausen habe ich weiter für mein Studium gelernt und vorne im Anhänger gesessen mit meinem Physikbuch. Das war so, als wenn man mit seinem Kumpel zum Turnier fährt, nur der hatte halt vier Beine. Das ist der eine. Und im Springsport sicher noch der Kodex, der ein unerschütterliches Selbstvertrauen und ein unerschütterliches Vermögen, und das hat ein bisschen gedauert, bis ich das bedienen konnte, aber der hat mich in der schweren Klasse von sehr holprigen Runden bis zu ganz tollen Runden getragen.
Und neben dem, was du beschrieben hast, was war so in eurer Beziehung das Besondere? Was haben die dich gelehrt, diese Pferde?
Vertrauen haben. Vertrauen haben in das Pferd, dass wenn man sich das erarbeitet hat und wenn man da steht und ist den Parcours abgegangen oder hat sich durchgelesen, welche Aufgabe jetzt kommt, oder in der Dressur die Konkurrenzsituation, das Vertrauen in sich selbst und in sein Pferd haben, dass wenn man für sich beschlossen hat, dass das geht, dass man das mit diesem Vertrauen in den Partner angehen kann.
Ja, das ist übrigens ein toller Satz, finde ich persönlich. Wenn man beschlossen hat, dass man das kann, dass man das Vertrauen hat, das zu beschließen, cool. Wenn du aufs Turnier fährst, Stefan, früher oder auch heute vor allem, ist eine der beiden Disziplinen für dich mental anspruchsvoller, Springen, Dressur, wenn du zum Turnier fährst?
Da muss ich richtig überlegen. Die Frage ist wirklich, habe ich mir nie gestellt. Es ist ein bisschen anders, aber eigentlich ist es das Fokussieren auf die Aufgabe. bei der Dressur weiß ich vorher, was passiert. Das ist anders. Umgedreht ist die Zeitspanne, die ich das lang halten muss, länger. Und ich muss es nicht irgendwie abliefern. Ich muss es am oberen Rand meiner Möglichkeiten abliefern. Also ich habe ja da den steten Anspruch, das noch ein bisschen besser zu machen. Das ist ja im Parcours ein bisschen einfacher. Wenn ich da mit einer Nullrunde rauskomme, dann kann ich mir zwar sagen, dann Sprung 2 und dann Sprung 7 hätte es ein bisschen anders reiten müssen, aber dann ist man per se immer zufrieden.
Ja, finde diese differenzierte Betrachtungsweise wirklich spannend, dass in der Dressur klarer ist im Vorfeld, was man eigentlich reiten wird. Im Springen, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich am Anfang dran bin, finde ich das immer nicht so schön, weil das dann immer relativ hektisch ist. Ich freue mich immer, wenn ich weit hinten auf der Starterliste bin, dann kann ich noch ein bisschen gucken, mich besser vorbereiten, mir den Parcours besser einprägen. Und du hast recht, am Ende im Springparcours ist es eine viel kürzere Zeit, wo man den Fokus halten muss. Das habe ich noch nie so drüber nachgedacht, das stimmt.
Also das merke ich ganz deutlich. Umgedreht bin ich oft der, der ewig lang im Parcours steht, bis ich für einen Parcours meinen Plan habe, wie ich durch welche Ecke reite und bis ich das so in einen inneren Film verinnerlicht habe. Das kann schon mal eine Weile dauern, gerade wenn man vielleicht einen Beruf hat, der nicht so normalen Schlaf zulässt. Und wenn man so nach 2 Stunden Schlaf im Parcours steht, die Kollegen kennen das schon von mir, die lachen auch schon mal, wenn ich der Erste bei der Parcoursbesichtigung bin und der Letzte, den man jetzt per Durchsage da rausbittet, damit das Springen anfangen kann. Weil ich so manchmal so lange brauche, bis ich diesen Plan für mich habe. In der Dressur habe ich den Plan sehr schnell. Ja, der ist nicht so kompliziert. Und trotzdem, das dann so dahin zu bringen, mit allen Nuancen, mit allen Vorbereitungen, das läuft da sicher etwas mit mehr Nachdenken während der Prüfung ab. Das geht im Springen schneller. Das muss, finde ich, da so ein bisschen intuitiver ablaufen. Das ist dann die Arbeit im Training auch etwas unterschiedlicher, dass ich ja dann auch so das Springen so trainieren muss, dass viele Dinge intuitiv richtig ablaufen, programmiert ablaufen, ohne dass ich da viel nachdenke im Parcours.
Ja, klar, absolut. Ich musste gerade so schmunzeln, als du gesagt hast, du bist der Erste im Parcours bei der Besichtigung und der Letzte, der rausgeht. Ich mache das ganz genauso und ich nehme mir auch gerne die Zeit, weil ich einfach weiß, dann ist es noch fast mehr wie in der Dressur, dass ich es etwas automatisierter abspulen kann, weil ich es mir besser einprogrammiert habe.
Ja.
Wenn ich dich so nach deinem Erfolgsrezept frage, wie du erfolgreich Parcours reitest, bleiben wir vielleicht zunächst beim Parcourspringen. Ist es das, dieses Parcours einprägen, dieses Visualisieren oder gibt es weitere Dinge, die du beherzigst und immer wieder machst, weil sie zu deinem Erfolgsrezept gehören?
Ich glaube, es ist in erster Linie die Arbeit zu Hause, dass der kompetente Trainer einem den passenden Galopp für die zukünftigen Aufgaben vermittelt. Weil ich mit dem Galopp, der im L-Springen gut funktioniert, ist sicher nicht der erfolgreiche Galopp für ein schweres Springen. Es sind andere Parcours, es sind andere Plätze in den kleineren ländlichen Turnieren, die total ihre Berechtigung haben und die ich von Herzen liebe und das den Charme und den Flair und auch das Erleben mit dem Pferd die gleiche Wertigkeit hat. Aber die schweren Springen sind in der Regel auf größeren Plätzen, brauchen einen anderen Galopp. Da stehen ganz andere Distanzen mittlerweile. Gerade in den letzten 3-4 Jahren hat sich da unheimlich was verändert. Und das muss man sich zu Hause klar machen und muss zu Hause bewusst diese Situationen arbeiten. Wenn ich erst auf dem Turnier nach der Parcoursbesichtigung glaube, meinen Galopp umstellen zu können, dass ich die 27 Meter mit 6 Galoppsprüngen absolvieren kann und vielleicht noch damit in die Kombination reinkomme, dann wird das auf diesem Turnier nicht mehr klappen. Das wird dann irgendwie klappen, aber nicht so, dass es am Ende eine Schleife gibt.
Das ist ein ganz spannender Aspekt, was viele vielleicht auch gar nicht so sehen. Und diese großen Plätze, die machen was oder bedeuten etwas für den Galopp. Und ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, die machen ja auch teilweise was zumindest mit unerfahreneren Pferden, ne? Wenn die plötzlich auf so einem großen Platz das erste Mal sind.
Genau, die müssen galoppieren. Die müssen selber lernen, mit diesem Galopp einen Sprung anzugehen und mit diesem Schwung und diesem Saft, den man da hat, umzugehen. Also auch ein gutes Pferd, wie der Kommi es im Moment ist, der hat ein halbes Jahr gebraucht in den ersten schweren Springen, bis der den Schwung, den er da bekommt, in der Landung auch wieder umsetzen konnte. Da hat man manchmal gedacht, der bremst mit der Nase und er muss sich mit dem Kopf unten einmal aufstützen, um wieder auf die Füße zu kommen.
Ja, spannender Aspekt. Also diese gute Galoppvorbereitung, dass man den Variabel je nach Platzverhältnis, je nach Schwere des Springens und so weiter anpassen kann. Und dieses Parcours-Einprägen als zwei wesentliche Aspekte. Gibt es noch was Drittes oder sagst du, diese beiden Dinge, die verhelfen schon sehr gut, dass man dann auch...
Die sind die Kernaufgabe und dann ist mehr dabei. Fürs Pferd ist dabei, mit diesem Galopp umzugehen, also Stichwort Gleichgewicht. Und für den Reiter ist dabei, in diesem Galopp, ich sag jetzt mal, in einem 400-Meter-Galopp, genauso selbstverständlich seine Distanz finden, wie auf den kleineren Turnieren, auf den kleineren Plätzen, die man vielleicht gewohnt ist oder die man in der Halle gewohnt war.
Absolut. Und im Dressursport gibt es da noch sicherlich andere Dinge, die relevant sind, damit du gut auf den Turnieren abliefern kannst, gut reiten kannst?
Dann geht's wieder mehr in das Detail der Vorstellung. Da habe ich ja im Viereck mehr Möglichkeiten noch zu variieren, dass ich ein Pferd ein bisschen höher reite, ein bisschen freier reite, dass ich in einem 60er Viereck den versammelten Trab schon so ein bisschen frecher anlege, als ich das im 40er Viereck kann. Dass ich umgedreht im 40er Viereck wirklich jeden Meter nutzen muss und in die Ecke rein muss, dass die Pferde brav ganz banal am Richtertisch verbaut beilaufen und selbstverständlich, dass in den besseren Hallen, auf den besseren Turnieren, wo vielleicht mehr Trubel ist, auch die noch im Viereck konzentriert sind und das zulassen. Da sind die Aufgaben unterschiedlich, aber die Aufgaben, die kommen auf einen zu. Die holen uns ab.
Ganz spannend. Ich könnte dir da stundenlang lauschen, welche Dinge du tust, um in diesen zwei unterschiedlichen Disziplinen ja so on point mit deinen Pferden dann auch parat zu sein. Warum bist du eigentlich nie Busch geritten? Das wäre noch die dritte Disziplin, die du ergänzen könntest.
In der Tat gab es das im Ponysport auch schon. Bin damals eine Runde Deutsche Meisterschaft Vielseitigkeit bei den Ponys geritten.
Oh, da habe ich nicht gut genug recherchiert. Großartig.
Das war aber damals ganz unoffiziell, klingt heute ganz großartig. Das war damals einfach so, dass nächstes Wochenende oder für das kommende Wochenende eine Runde Geländeritt angekündigt war und man ist als 12-, 13-Jähriger mit den Ponys irgendwo hingefahren worden. Ich glaube, es war damals Olpe und hat gesagt, hier müsst ihr diesen abtrassierten Weg einmal langlaufen, dann seht ihr ja, wo es nachher lang geht. Und wenn man dann nach einer halben Stunde oder Stunde zurück war von dieser Besichtigung, wurde man auf sein Pony geschnallt und dann sollte man möglichst schnell da lang reiten und kein Hindernis auslassen. Das war die Vorbereitung dafür.
Ja, fantastisch. Und,
das hat man dann mehr oder weniger gut getan.
Wie hat es geklappt am Ende?
Das hat gut geklappt. Damals war das ja auch eine Zeit, da gab es nur drei Fernsehsender und ich weiß heute noch, dass die ganze Familie begeistert vor einer Übertragung vom WDR lag. Also es war natürlich nur ein Zusammenschnitt von diesem Ereignis. Also von dem ganzen Turnierwochenende waren es dann, ich glaube, 2 Minuten beim WDR und man hat sich selber aber einmal da im Geländeritt wiedergesehen und das war ein Highlight natürlich.
Oh, das hört sich gut an. Ich kann mir das so richtig vorstellen. Wenn wir jetzt gerade schon bei Highlights sind, Stefan, wenn du so auf deine reitsportliche Karriere zurückblickst, was würdest du sagen, war so der absolut schönste Moment, dein Happy Moment im Reitsport, wo du, ich meine, du hast gerade schon ein paar Mal so ein Strahlen im Gesicht hast, aber wo du so richtig das Strahlen anfängst. Diese Folge ist powered by People Boost. Ich weiß aus eigener Erfahrung, ein Pferd interessiert sich nicht für deinen Titel auf der Visitenkarte. Es reagiert ausschließlich auf deine Klarheit und deine Haltung. In Unternehmen ist das genau dasselbe. Echte Autorität entsteht nicht durch das Organigramm, sondern durch Präsenz. People Boost sorgt dafür, dass aus strategischen Plänen echte Führung wird, damit Teams nicht nur funktionieren, sondern gewinnen. People Boost. Kurz gesagt, People Boost hilft Organisationen, besser zu denken, mutiger zu handeln und Strategie gemeinsam umzusetzen. Schaut mal vorbei auf peopleboost.eu.
Ich weiß, dass ich mal mit einem Pferd zum Bundeschampionat qualifiziert war und bin da damals mit Ludger Beerbaum und Gerardus Kreinen und vielen Größen ihrer Zeit da geritten. Das war schon stark. Und das ist auch bis heute noch so, dass ich in 24 einmal mit Nadine Frese, die nachher 10. bei der Olympiade in in Paris war, geritten bin in der Dressur und mit der zusammen in der gleichen Prüfung, da bin ich dann auch stolz. Oder mit Michael Jung bin ich zusammen geritten. Ich laufe jetzt nicht dahin und bitte um Autogramm, aber ich bin dann einfach stolz und sage, mit dem darf ich in einer Halle reiten, mit dem darf ich in einer Liga reiten und da bin ich stolz drauf. Und da habe ich auch Spaß dran und versuche mir was von denen abzugucken. Ich möchte ja nicht schlechter reiten als die.
Ja, das ist wirklich ganz, ganz toll und schön, wie du dich auch begeistern kannst. Und ich glaube, das ist auch so wichtig für unseren Reitsport, dass wir uns als Reiter, als Menschen so begeistern können und unsere Pferde da mitnehmen können. Das ist richtig ansteckend, Stefan. Ja. Wir haben es eben schon so ein bisschen gestreift, aber mal angenommen, es gäbe einen Reiter, eine Reiterin, die ist heute vielleicht auf A-Niveau im Springen unterwegs und hat das große Ziel, ich möchte irgendwann mal S-Springen reiten und das Pferd wird es vielleicht auch irgendwann mal hergeben. Was würdest du dieser Person ja mitgeben, dass sie auch dann diesen Weg beschreiten kann?
Die muss sich die kompetenten Partner suchen und darf darin möglichst wenig Kompromisse machen. Nicht der Bequemlichkeit wegen die kleine Lösung wählen, sondern direkt den richtigen Tierarzt, auch wenn der 100 Kilometer weiter weg ist, als Beispiel. Das finde ich, das sind ganz grundlegende Dinge. Da muss man von vornherein es so richtig machen, wie es für den schweren Sport richtig ist.
Und die große Frage, die sich ja dann vielleicht stellt, wie findet man denn die richtigen Partner an seiner Seite, sei es Tierarzt, sei es Trainer, sei es was auch immer?
Beim Tierarzt einfach fragen, wo die guten Leute fragen, wo fahrt ihr denn hin? Sehen, wer hat gesunde Pferde, die sich gut bewegen? Das sehen, welche Hufschmiede arbeiten oft bei guten Leuten? Welche Trainer arbeiten bei hochklassigen Schülern und sich dahin orientieren?
Das ist wirklich ein guter Hinweis, bei den Guten zu gucken, mit wem arbeiten die zusammen und da dann nachzufragen. Ich meine, gut, es muss natürlich dann auch noch persönlich passen. Da muss man dann selber schauen, dass es menschlich dann auch fluppt sozusagen. Ich finde, das ist ein exzellenter Hinweis, genau das zu tun.
Sich mehr mit den Augen und den Ohren anschauen, wie machen die Guten das? Wo fahren die hin? Wie arbeiten die? Wen haben die als Unterstützung? Wie viel springen die ab? Wie gehen den Parcours ab, sich da an die Guten dranhängen und kameradschaftlich sich da eine Unterstützung suchen.
Lernen am Modell, fantastisch, kann ich total nachvollziehen. Stefan, ich habe eben schon rausgefunden, dass du offensichtlich ein sehr gutes Auge für gute Pferde hast oder anders auch für, was können diese Pferde gut? Und wenn du jetzt dein Auge mal auf die Menschen wirfst sozusagen, woran erkennst du, ob ein Reiter wirklich auch das Potenzial hat, wenn er heute auf A ist und sich vielleicht bis S-Niveau entwickeln will? Was muss ein Reiter selber mitbringen? Und woran erkennst du das, ob das Potenzial da ist?
Ich glaube, wenn man Menschen im Sattel sieht, man hat ein Gefühl dafür, oder selbst wenn man unten steht, hat man ein Gefühl dafür, ob der mit der Bewegung des Pferdes ist. Und dass man mit dem einen Pferd in der Bewegung ist und mit dem anderen nicht, das passiert nach meiner Wahrnehmung annähernd nicht. Sondern entweder man hat ein Bewegungsgefühl fürs Pferd und man hat einen Sitz und eine Einwirkung, die sich natürlich in Maßen verbessern lässt. Aber so ein Grundsitz, den muss der liebe Gott einem irgendwie mitgegeben haben. Und ähnlich beim Pferd. Also ein Pferd muss die passende Bewegung am Sprung machen. Da kann man ein bisschen was verändern, aber man kann den nicht völlig neu auf die Füße stellen. Da muss einer sein Talent auch ein bisschen vor sich hertragen. Und für den Reiter, der Wille allein reicht nicht. Umgedreht, der kann jedes Talent der Welt haben. Wenn der Wille nicht da ist, nutzt es auch nicht. Also es braucht beide Komponenten und auch beim Pferd. Es gibt auch da ganz talentierte Pferde von ihrem Gleichgewicht, von ihren Möglichkeiten her. Die müssen es auch vom Kopf her wollen.
Ja, dieses vom Kopf her wollen, sowohl Reiter und Pferd, das ist aus meiner Sicht natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und wenn du da noch mal auf dich schaust, so vor einem S-Springen oder vor einer S-Dressur, spürst du da auch manchmal Druck, Nervosität oder ist das...
Ja, das gehört dazu. Und es gehört dazu, damit umzugehen. Damit umzugehen, zu sagen, so, ich will das hier, ich kann das. Und alles andere, was einen davon abhalten könnte, in den Hintergrund zu schieben und sich in die Aufgabe einlassen. Und dann treten diese Gedanken auch zurück. Also es ist schon mal so, dass man aus dem Parcours kommt und denkt, oh, das ist jetzt aber für das, was wir bisher gemacht haben, nochmal eine neue Liga, hoffentlich geht das gut. Das direkt wegwischen und sagen, wir können das, ich weiß, das geht, das ist ein tolles Pferd, wir sind in Schuss und jetzt konzentrier dich und liefer das so ab, wie du weißt, dass es gehen kann.
Ja, im Grunde diese Nervosität zu wandeln in deinen Plan und in dein Vertrauen wiederum in
genau,
dich.
Genau.
Und dein Pferd.
Deshalb dieses Vertrauen, das finde ich, ist das A und O mit dem Pferd und in das Pferd.
Mhm.
Und das Pferd umgedreht, der vertraut ja auch mir. Der vertraut ja mir, dass er sich darauf einlässt, in welchem Galopp ich ihn einstelle und in welchem Galopp er da ankommt. Das Dressurpferd, das braucht nicht so viel Mut. Der muss sich auf mich einlassen, damit der losgelassen ist, damit der das in bestmöglicher Bewegungsqualität zeigt. Da muss der mit mir sein. Aber mit mir sein müssen sie beide.
Mhm. Ja, es ist spannend, wie du immer wieder so diese unterschiedlichen Aspekte der beiden Disziplinen beleuchtest. Es gibt noch eine dritte Disziplin neben dem Reitsport, die einen großen Teil deines Lebens prägt, nämlich dein Hotel, was du führst als Geschäftsführer, Inhaber. War das schon immer klar, dass du dieses Hotel führen wirst oder wie war da so dein Weg bis hin zu dem eigenen Hotel, wo wir uns ja heute getroffen haben? Übrigens mit einem wunderschönen Ausblick ins Grüne hier in Bonn.
Das war überhaupt nicht klar. Ich habe bis zum fast 30. Lebensjahr immer gesagt, ich möchte gerne was ganz anderes machen, denn ich bin ja in diesem Betrieb von dreijährig an groß geworden und habe immer auch die Schattenseiten gesehen, dass es nicht mit allen Kunden einfach ist, dass man Herausforderungen mit den Mitarbeitern hat. All diese Dinge waren mir täglich präsent und habe gesehen, wie belastend das für meine Eltern immer war. Deshalb war für mich klar, nee, das möchte ich eigentlich nicht machen und bin so von meinem Naturell her sehr technisch orientiert, sodass ich, was die Ausbildung angeht, Produktionstechnik oder erst Maschinenbau und dann Produktionstechnik studiert habe, habe dann aber in den ersten Anstellungsverhältnissen gesehen, dass das so als Angestellter schwierig ist, wenn man als Selbstständiger aufgewachsen ist. Wenn man da Blödsinn machen soll, der gegen jede Vernunft und gegen jede Physik ist, das ist mir sehr schwer gefallen von Jugend an. Das hat mit der Zeit eine immer höhere Wertigkeit bekommen, sodass, wie dann alle Ausbildung fertig war, ich gesagt habe, ich gehe trotzdem in meinen Betrieb. Da kann ich machen, was ich für richtig halte und muss nicht irgendwelchen Unsinn anderer umsetzen. Und so ist es dazu gekommen, dass ich meinen Betrieb übernommen habe.
Ja, du hast das so schön geschildert. Im Grunde auch dieses Angestelltenverhältnis versus selbstständig freier bestimmen können. Und ein Stück weit hast du deine Passion zur Technik beiseite geschoben. Oder kannst du die auch im Hotelbetrieb weiter ausleben?
Die kann ich hier total gut ausleben. Ganz banal, wenn irgendwo ein Wasserhahn tropft oder wenn es darum geht, wie man technisch etwas neu löst und etwas anders angeht. Oder wenn man überlegen muss, warum jetzt die Wasserleitung kaputt ist und wie man das schnellstmöglich löst. Da bin ich mit den Handwerkern und den Menschen, die das genehmigen müssen, immer auf Augenhöhe und habe dann oft auch noch eine Lösung, die man vielleicht nicht so auf dem Plan hatte.
Das hört sich gut an und ich glaube, heutzutage ist es ja wirklich Gold wert, mit den Handwerkern auf Augenhöhe zu sein. Das ist ja wirklich etwas, was eine hohe Kunst ist und was auch sehr gefragt ist. Schön, das freut mich, dass du das jetzt so beides einbringen kannst. Und du hast es angesprochen, Mitarbeiterführung ist natürlich dann auch ein wesentlicher Bestandteil deiner Aufgabe. Wie ist da so deine Philosophie, deine Führungsphilosophie? Wie würdest du dich da beschreiben, wie du deine Menschen, die in deiner Obhut sind, anleitest, führst?
Das müssen die Menschen beurteilen, denen ich das antue. aber ich glaube, dass ich über die Jahrzehnte, die ich jetzt mache, auch da von guten Menschen was gelernt habe. Auch die 2 Jahre Bundeswehr, die waren wertvoll, weil da nicht nur rumgeschrien wurde, da waren auch viele gute Leute, die dies mit einer natürlichen Autorität richtig gemacht haben und wo man sich gut aufgehoben fühlte als junger Mensch und wo man es gerne für getan hat und denen man sich anvertraut hatte, wenn man ein Problem gesehen hat. Und die nehme ich bis heute so als Vorbild. Nicht nur die bei der Bundeswehr, sondern auch andere Menschen, die man so im Laufe des Lebens kennengelernt hat, wo man gemerkt hat, die strahlen was aus. die sind wertschätzend, das tut einem gut, das tut einem Team gut. Und das bewundere ich bei Menschen, die da eine natürliche Begabung für haben. Das ist am Fußball mit das Interessanteste für mich als Nicht-Fußballer, zu sehen, dass der richtige Mensch 11 andere so aufstellen kann, dass die auf einmal was gewinnen, wo nie jemand mit gerechnet hat. Dass die Griechen irgendwann mal in den 90ern mit Otto Rehhagel Europameister waren, da hätte nie jemand mit gerechnet. Und so legendäre Sätze wie Geld schießt keine Tore, die sind bis heute Maßstab dafür.
Großartig. Also ich nehme ganz stark mit, dass du in allen Facetten deines Lebens wirklich dieses Lernen am Modell, Lernen von Menschen, die etwas gut können, ganz stark nutzt und es dann für dich abwandelt. Nicht im Sinne kopieren, sondern das Beste aus den Welten für dich dann nutzt.
Ja, also kopieren kann ich nicht. Ich versuche, Dinge ähnlich umzusetzen. Die sehen dann bei mir trotzdem immer ein bisschen anders aus und das ist total in Ordnung.
Wo du das sagst, die Dinge sehen bei dir immer noch ein bisschen anders aus. Wie ist das eigentlich mit den fliegenden Wechseln von damals, wo der große Reitlehrer abgestiegen ist und gesagt hat, mach es weiter wie bisher? Wie reitest du heute die Wechsel eigentlich?
Das ist sicher immer noch zu viel Aufwand. Es ist in Nuancen besser geworden. Und wenn dann, wie jetzt im Moment, der Lenny dazukommt, der das über seine Reiterin, seine bisherige Reiterin, die Julia, ganz großartig gelernt hat, dann bringt mir der Lenny bei, dass ich es nicht so aufwendig machen muss. Und dann nehme ich das vom Lenny an und der Lenny erklärt mir, wie ich Teile der Dressuraufgabe besser machen kann.
Spannend, du setzt noch einen drauf. Lernen vom Pferd kommt auch dazu.
Das geht ganz viel. Das geht allein viel, wenn man merkt, dass der Weg, den man bisher kennt, nicht funktioniert. Dass heute nicht mehr jedes Pferd durchs Genick gehen muss, um gut durch den Parcours zu kommen. Und wenn man dann gemerkt hat, dass die mit Nase vor, nicht alle, aber dass es Pferde gibt, die aufgrund ihres Gebäudes ihren Kopf und ihren Hals anders tragen wollen, dass dies dann ihre Aufgabe leichter absolvieren können, dann muss ich das vom Pferd annehmen. Das ist für mich Anspruch an jeden Reiter, nicht nur mich, sondern dass ich mich den Gegebenheiten stelle und mich da anpasse, dass ich mich anpasse. Natürlich bilde ich auch mein Pferd aus, aber ich bin noch mehr gefordert, um mich anzupassen, als ich das von meinem Pferd fordere. Und wenn es was gibt, was ich ändern kann bei mir, damit es mein Pferd leichter hat, dann habe ich für mich die moralische Verpflichtung, das zu tun.
Was dieses aufs Pferd anpassen anbelangt, da sprichst du mir aus der Seele. Wenn du mich mit meiner Fuchsstute Kentucky im Parcours siehst, die Zügel hängen immer leicht durch, minimal und Nase vor und die springt wie eine Göttin.
Ja, und das macht dann den guten Trainer wieder aus, dass der das gesehen hat und dass der das dahin einstellt und dass er dir vermittelt, so und so hat es für dieses Pferd zu gehen.
Absolut. Andrew, John Selder, mein Trainer. Welche Parallelen siehst du in deiner Rolle als Geschäftsführer und in deiner Rolle als Reiter? Gibt es da Parallelen, was das Thema Führung vor allem anbelangt?
Ich nenne als erstes diesen Begriff wertschätzend, weil er es für mich beschreibt und das gilt, fürs ganze Leben und für jedes Lebewesen um mich herum. Also selbst der zugelaufene Hund, den ich nicht kenne, der warum auch immer jetzt gerade an meinem Bein hängt, selbst den, finde ich, muss man wertschätzend behandeln und seine Pferde muss man wertschätzend behandeln, denn die tun es für einen und meine Mitarbeiter muss ich wertschätzend behandeln. Die tun's nicht nur für sich, die tun's auch ein Stück weit für mich. Und meine Gäste muss ich wertschätzen, möchte, nicht muss, sondern muss, weil es mir ein inneres Bedürfnis ist. Mhm. Möchte ich wertschätzend behandeln, weil wir auf Augenhöhe mit Respekt miteinander umgehen wollen, weil das macht's auch dann angenehm für beide, für alle.
Ja, das teile ich zu 100%. Wertschätzung ist so ein starkes Tool einerseits und wenn es dann noch von Herzen kommt und ehrlich gemeint ist, dann ist es wirklich einfach wunderbar.
Und finde ich, ist die Basis für alles. Also so möchte ich wahrgenommen werden, wenn ich es durchs Leben gehe. Selbst mit Menschen, die ich vielleicht aus Gründen ablehne, selbst da ist ein Minimum an Respekt vorhanden, um auch selber da nicht aus der Rolle zu fallen. Um selber seine Werte nicht aufzugeben, muss ich auch mit Menschen, die es vielleicht nicht verdient haben, und wertschätzend umgehen.
Ja, absolut. Und Das Thema Verbindlichkeit ist ja irgendwo auch Wertschätzung. Pünktlich zu sein, sich an Vereinbarungen zu halten. Das habe ich in den Kontaktpunkten, die wir haben, sehr stark bei dir erlebt. Eine hohe Verbindlichkeit und auch eine starke Struktur, was ich so von außen beobachten kann. Da würde mich interessieren, Stefan, wie gestaltest du so deinen Alltag mit diesen Facetten? Denn du hast ja doch einiges zu bewerkstelligen. Einige Pferde, das Hotel, was du führst und so weiter. Wie läuft so ein Tag bei dir ab? Und auch mit diesen Themen Struktur, Verbindlichkeit, Wertschätzung.
Also die Tage sind schon sehr unterschiedlich. Die Basis ist ein kleiner Kalender und nicht im Handy. Das geht sicher auch, aber da bin ich Jahrgang 65, da komme ich aus meinem Kalender nicht mehr raus. Und muss es auch nicht. Es ist für mich, glaube ich, auch dankbar, wenn ich die Punkte einer Woche immer schon auf dem Blatt Papier sehe. Und das ist dann ein striktes Halten an die chronologischen Grenzen, die so ein Tag hat. Das heißt, wenn da 8.30 Uhr draufsteht, dann sollte das auch 8.30 Uhr sein. Ja, ich würde ein Gespräch um 8.30 Uhr nicht direkt abrupt abbrechen, aber dann würde ich sehen, dass ich zum Ende komme, damit der Nächste auf dem Kalender nicht mehr als 5 Minuten Verspätung erdulden muss. Und ja, sich organisieren und auch Kunden, Gästen gegenüber schon mal klar sagen, tut mir leid, heute Nachmittag kann ich mit Ihnen kein Gespräch führen. Ich muss dem nicht sagen, dass ich im Stall bin. Ich gebe ihm auch gerne eine Alternative, aber ich muss dann schon so organisieren, dass ich die Zeit für die Pferde habe. Und umgedreht muss ich organisieren, dass ich die nötige Zeit für meine Gäste habe.
Wie machst du das mit festen Blöcken? Jetzt sozusagen Pferde, jetzt Hotel?
Das muss ich für jeden Tag muss klar sein, wann ich in den Stall fahre. Im Stall selber weiß ich, was ich zu tun habe. Da gibt's auch schon mal Termine für den Hufschmied oder ich muss im Hinterkopf haben, dass ich dieses oder jenes Pferd gerne unbedingt heute so und so arbeiten möchte. Dann ist es auch schon mal so, dass ein anderer auf der Liste zu kurz kommt. Oder dass ich mir kompetente Hilfe hole und sage, liebe Nina, bitte reite du heute den CJ, sonst kommt er zu kurz.
Wie viele Pferde hast du dann pro Tag, Stefan?
Das ist wirklich ein bisschen unterschiedlich. Wenn die Zeit knapp ist, dann ist es vielleicht mal nur 2. Und wenn es ein ruhiger Tag ist und ich habe alle Zeit der Welt, dann sind es auch mal 5.
Wow. Ja, du hattest vorhin das Thema, sich zu erlauben oder die Entscheidung zu treffen, in sich und sein Pferd zu vertrauen. Und viele Menschen tun sich ja schwer, Dinge konsequent durchzuziehen und auch an sich zu glauben. Was glaubst du, woran liegt das? Warum gibt es viele Menschen oder einige Menschen, die nicht konsequent durchziehen oder vielleicht auch nicht an sich glauben?
Ich glaube, es ist auch ein bisschen Mentalitätssache. Und vielleicht muss man früh genug anfangen, an sich selber auch bewusst zu arbeiten. Also, dass ich vielleicht in meinem Privatleben nicht sehr ordentlich bin und meine Wohnung aussieht wie Kraut und Rüben, muss nicht automatisch bedeuten, dass meine Sattelkammer so aussieht, muss auch nicht automatisch bedeuten, dass mein Betriebsbüro so aussieht. Also da, finde ich, kann man durchaus Entscheidungen treffen und sagen, hier halte ich Ordnung und an dem Platz ist mir Ordnung nicht so wichtig. Ich glaube, ich kann nicht unterscheiden, ob ich mit Respekt umgehe oder nicht. Ob ich was will, ja, ich muss was wollen. Und wenn ich das für mich für wichtig und richtig entschieden habe, dann muss ich auch dahin arbeiten. So, dass ich etwas richtig und wichtig finde und mach's nicht und finde immer einen Grund, es zu verschieben, ist menschlich, dann muss mir das Ziel einfach wichtiger sein.
Mhm. Ja, ein wichtiges Ziel. Und ich fand auch diesen Punkt interessant, dass du gesagt hast, konsequent in Ordnung und Struktur vielleicht in gewissen Lebensbereichen und in anderen Lebensbereichen auch mal ein Auge zudrücken und sagen, und da ist es okay, dass man nicht alles dann perfekt machen will, sondern in den Facetten, wo es wichtig ist, um aufs Ziel einzuzahlen.
Und ich muss mitunter auch ein kleines Problem in Kauf nehmen, um ein großes Problem zu lösen. Ich habe einen Mitarbeiter, der ist begnadet, was technische Sachverhalte angeht. Der ist begnadet, wenn er etwas aus Metall oder aus Holz herstellen kann. Ist aber umgedreht, Umkehrschluss, ist er ganz gruselig, was so Ordnung in unserer Werkstatt angeht, die ich ja mitbenutze, diese Werkstatt. Aber ich mache täglich die Augen zu, wenn ich in die Werkstatt muss und nehme für das begnadete Talent meines Mitarbeiters, nehme ich die katastrophale Unordnung in Kauf. Da habe ich auch meinen Frieden mitgemacht.
Und das ist am langen Ende auch wieder Wertschätzung seines großen Talents und seiner Stärke
genau.
gegenüber.
Ich habe zeitlang versucht, da beides unter einen Hut zu kriegen. Nach einigen Jahren habe ich daran kapituliert und nach vielen Gesprächen und nach vielen Anläufen, beides unter einen Hut zu kriegen, habe ich das wirklich drangegeben. Heute sind jeder für sich ist mit dem Zustand sehr zufrieden. Er ist mittlerweile 20 Jahre im Betrieb, hat ganz viele gute Dinge hier nicht nur gute, sondern sehr, sehr gute Dinge hier getan und hat überall im Haus hat er positive Spuren hinterlassen. Und vieles von dem, was ich habe, hätte ich nicht ohne ihn. Und deshalb ist das so in Ordnung, wie es ist.
Ach, wunderschön klingt das und auch einfach total smart und menschlich irgendwo. Stefan, der letzte Teil in meinem Podcast hat immer vier Fragen und ich habe ja gerade schon gelernt, dass du viel von anderen lernst, dir abgeguckt hast und wir können aber auch eine ganze Menge von dir lernen. Und die erste Frage ist im letzten Teil, welchen abschließenden Mentaltipp möchtest du denn unseren Hörern mitgeben?
Oh, abschließender Mentaltipp, das erwischt, weil ich das selber nicht so richtig reflektiere. Ich würde vielleicht als erstes Konsequenz nennen, dass wenn mir was wichtig ist und wenn ich was für richtig halte, dann muss ich auch danach handeln. So. Mhm. Weil sonst passiert's nicht. Es passiert nicht davon, dass ich mir was wünsche. Ich kann mir Dinge wünschen, aber dann ist klar, es bleibt ein Wunsch und ohne Lottogewinn wird er sich nicht erfüllen. Aber viele Dinge können wir erreichen, wenn wir es angehen und wenn wir uns Gedanken machen, wie wir da an ein Ziel kommen. Also Konsequenz wäre der Hauptmentaltipp.
Ja, Konsequenz. Das ist wirklich stark. Du hast gerade von Träumen gesprochen. Die nächste Frage geht ums Träumen. Stefan, du darfst jetzt einmal träumen. Wenn du wirklich den Traum anschmeißen würdest und alles möglich wäre, was wäre das, was du noch machen würdest, wenn du wüsstest, es wird auf jeden Fall klappen und es ist möglich. Was wäre der eine Traum, den du dir noch erfüllen würdest?
Es gibt gar nicht so einen Traum. Es ist einfach im Sport, egal in welcher Sparte, noch ein Stück weiterkommen und noch ein bisschen schwerer, weil das Erleben dann noch ein bisschen intensiver ist und das gerne auch mit tollen anderen Menschen, von denen man wieder sich was abgucken kann. Und das müssen nicht unbedingt Menschen sein, die man im Fernsehen sieht. Ich habe das Glück gehabt, dass ich im Frühjahr letzten Jahres auf einem Turnier einen bulgarischen Olympiareiter, springen sage ich dazu, kurz kennenlernen durfte, Ruslan Rojcev. Ganz unauffälliger, ganz erfahrener, ganz routinierter Mann. Und wie der mit seinen Pferden auf dem Turnier umgeht, das war so, so inspirierend, dass ich dem vielleicht versuche, in Nuancen nachzueifern, dass ich Dinge davon versuche zu übernehmen. Und es war andere Dinge, ein Buch von Michel Robert in die Hand bekommen und ich lese gar nicht so viel Bücher, aber das war auf der ersten Seite schon so spannend. Und ein guter Freund, der mich auch kennt, hat mir das in die Hand gedrückt und sagt, hier, das ist was für dich, lies das mal. Und das, ich habe es verschlungen und auch da habe ich so einen Geist aufgenommen, der mich weiter trägt.
Ja, das ist wirklich toll, wie du das beschreibst. Und genau, das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich diesen Podcast Winning Talks ins Leben gerufen habe, weil ich einfach finde, dass man so viel von inspirierenden Geschichten von Menschen lernen kann, für sich mitnehmen kann. Und deswegen finde ich das schön und kann das total nachvollziehen, dass auch das für dich so ein schöner Aspekt ist. Und dem Kollegen aus Bulgarien, dem haben gerade die Ohren geklingelt, garantiert.
Das hoffe ich. Also das wird er gar nicht merken. Und der ist, glaube ich, auch sehr, sehr mit sich und sehr in sich zufrieden. Aber wie er das macht, wenn andere in den großen Preis reinreiten und sind sehr voller Anspannung und er auch was seine Turnierkleidung angeht, bewusst ein bisschen anders angelegt ist, so bewusst ein bisschen weniger auffällig. Der kommt im Schritt in den Parcours und man denkt, das ist ein reifer, älterer Herr bei seinem Sonntagnachmittag spazieren ritt und er hat sich einfach vertan. Nein, spätestens, wenn er angaloppiert und zum ersten Sprung reitet und in den folgenden Sprüngen sieht man, der ist so fokussiert und so erfahren und so voller Vertrauen in seine Fähigkeiten und in die Fähigkeiten seiner Pferde. Das ist top und dann sieht auf einmal alles ganz leicht aus und man hat gar nicht mehr das Gefühl, man ist auf einem Wettbewerb, natürlich reitet auch er gegen die Uhr, auf eine so konzentrierte, entspannte und erfahrene Weise. Das ist so toll zu sehen. Da geht einem das Herz auf.
Da bin ich gespannt, Stefan, wenn ich das nächste Mal schaue, wenn du reitest, ob ich da vielleicht Parallelen entdecken kann.
Das, was man vor 30 Jahren schon bei einem Nelson Pessoa gesehen hat. Wenn ja laut Legende er seinen Vivaldi im hohen Alter von der Wiese gezogen hat und täglich ein bisschen noch mit ihm rumgejoggt ist, um dann nur noch einmal im Jahr nach Hamburg-Flottbek zu fahren und das Hamburger Derby anzugehen und es dreimal gewonnen hat, auch, ich glaube sogar fünfmal gewonnen. Also sehr oft gewonnen hat mit einer Entspanntheit und einer Souveränität, wie Jahrzehnte von Hochleistungssport es mit sich bringen können.
Stefan, bitte ergänze, was ich früher glaubte und heute weiß.
Was ich früher glaubte und heute weiß, dass sich Fleiß und Tatkraft auszahlt.
Fleiß und Tatkraft, ja.
Sind so altmodische Worte, aber das fühlt sich so an, als wären es die richtigen Worte für diese Sachverhalte.
Ja, absolut. Und ich meine, die stehen ja dann noch unter der Überschrift Konsequenz, was du vorhin gesagt hast, ne? Dieses Fleiß und Tatkraft.
Das ist dann der nächste Schritt. Wenn ich was für mich gesagt habe, das möchte ich haben oder da möchte ich hin, dann wie komme ich da hin? Und dann muss ich es auch tun.
Ja.
Ich hatte mal ein ganz tolles Springpferd, der aber so ein bisschen zierlich war und ein bisschen kleiner als die anderen. Und da habe ich für mich was kann ich tun, damit der es ein bisschen leichter hat? Leichter war das Stichwort. Und dann habe ich eben 5 Kilo abgenommen. Und das hat ihm gut getan. Das war wirklich nochmal für den kleinen Kerl eine Hilfe. Und der hat mich über viele Sachen drüber geschleppt, wo man vorher gedacht hat, oh, kann der kleine Kerl das? Ja, der kann das. Und ich war froh, dass ich ein bisschen was beisteuern konnte.
Das ist ja wirklich beeindruckend, wie du dann auch austüftelst, was jedem Pferd hilft, bis hin zu, dass du dann bei dir wirklich auch schaust, ja, wenn ich etwas leichter bin, dann kann dieser kleine Kerl einfach besser und fluffiger springen. Beeindruckend.
Ich finde, das ist der Normalfall. Das tut jeder Motorsportler, tut das den ganzen Tag in seiner Garage, gucken, wo er noch 10 Gramm wegfallen kann.
Ja.
Wir Reiter machen uns da nicht so, oder es gibt auch Reiter, die machen sich Gedanken. Aber wenn ich sehe, was eine Meredith Michaels kann, die hat da von Natur aus gar kein Thema mit. Und dann sehe ich jemand, der groß und schwer ist, der hat vielleicht für manche Pferde ein Thema damit.
Ja.
Und dann kann er ja was dran ändern. Und für die Motorsportler ist das der Normalfall. Und es ist auch für einen Motorsportler der Normalfall, dass er visualisiert, wie die Runde zu fahren ist. Für uns Reiter ist es vielleicht nicht so gängig, aber dass die anderen das richtig machen, dann sollten wir es doch übernehmen.
Ja, absolut. Im Reitsport ist es einfach noch nicht so angekommen. Es wird immer mehr. Darüber freue ich mich persönlich auch, dass man viele Facetten einfach mehr mit einbringt. Und ich bin gespannt, in ein paar Jahren weiter sind wir auch da vielleicht noch weiter.
Es gibt im Reitsport für mich wirklich die Unart, dass der als Vorletzter durchs Ziel kommt, dem Sieger noch erklären will, was er besser macht. Das gibt's in keiner anderen Sportart. Ob ich 100 Meter laufe, ob ich Rad fahre, da kommt keiner mehr im Radfahren kommt keiner mehr auf die Idee, dem Sieger der Tour de France erklären zu wollen, wie er besser treten kann oder was er an seinem Rad ändern muss. Da sollten wir alle nochmal im Reitsport drüber nachdenken und ein bisschen mehr an das Wohl der Pferde und an die Ausbildungsskala denken.
Ja, und wenn ich nochmal an das denke, was du vorhin ausgeführt hast, wenn man mal als Vorletzter durchs Ziel kommt, dann zum einen aus wertschätzenden Gründen dem Sieger zu gratulieren und zu schauen, was hat der gemacht, was ich für mich abgucken kann, adaptieren kann, damit mein Pferd und ich noch besser brillieren können.
Ja. Und ich muss den ja nicht heiraten wollen und ich muss nicht einen Fanclub für ihn gründen. Aber dass ich zumindest eine gute Leistung respektiere und sehe, was hat der getan, damit das gut klappt. Und in der Regel ist das einfach eine kluge Arbeit gewesen.
Ja, ja. Stefan, die letzte Frage darfst du mir stellen. Was darf ich dir denn beantworten?
Wenn ich ja von dir weiß, dass du einen Ironman oder in dem Fall einen Ironwoman absolviert hast, die Motivation, sich körperlich da ein Jahr lang so zu schinden, um das weiter zu wollen, das finde ich spannend und das finde ich ist eine Qualität, die von uns im Reitsport kaum einer hat. Das ist eben die Frage, wie hält man über das ganze Jahr mit allen körperlichen Zipperleins, die da zweifelsohne kommen, den Fokus und wie hält man die Begeisterung und wie hält man das Ziel im Auge?
im Grunde ähnlich, wie du es im Reitsport machst und wie ich es im Reitsport übrigens auch mache. Ich hatte mein Ziel, das war klar. Ich schaffe den Ironman und im Übrigen unter 15 Stunden, denn sonst hätte es die Medaille nicht gegeben. Und by the way, die Profis machen das in 7 Stunden. Also ich habe mir dieses Ziel als Passwort bei allen Geräten gemacht. Das heißt, ich habe mich jeden Tag darauf programmiert, ich schaffe den Ironman. Und am Ende ist es dann das, was du gesagt hast. Das war meine Konsequenz. Ich mache das. Ich habe die Entscheidung getroffen. Es gibt kein Zurück mehr. Da wird durchgezogen. Dann war es am Ende Fleiß. Eine Liste, die am Kleiderschrank hing, wo ich jeden Tag abgehakt habe. Und genau das hat dann dazu geführt. Und am Ende gab es im Rennen selber einen Moment, nämlich nach Kilometer 90, glaube ich, war es. Da kam der Besenwagen von hinten und ich konnte nicht mehr. Ich war müde, ich war kaputt. Ich habe gesagt, komm, du machst noch die 180 Kilometer Rennrad zu Ende und dann hörst du auf. Und dann hat aber dieser Besenwagenmann zu mir gesagt, Konstanze, alles klar? Und irgendwie habe ich gesagt, ja, wieso? Ja, wenn du dich nicht beeilst, schaffst du es nicht mehr. Und irgendwie hat das dann nochmal Klick gemacht und los ging's. Also ich weiß bis heute nicht, was passiert wäre, wäre der Besenwagen nicht gekommen. Aber am Ende habe ich es dann geschafft und ähnliche Prinzipien, wie du sie genannt hast. Und ich habe auch da natürlich geschaut, wie machen es andere, mit welchen Techniken, mit welchen Utensilien, wie kann man das schaffen? Und dann als Mentalcoach natürlich, habe ich mich mental programmiert und ich wusste, ich werde es schaffen. Das war mir klar. Da gab es gar keinen, es wird nicht klappen.
Ja, großartig. Das bewundere ich.
Wobei ich das viel leichter finde, für einen Ironman zu trainieren und durchzuziehen, als das, was wir mit unseren Pferden machen. Denn da haben wir ja noch unseren Partner Pferd, wo wir auch noch mitschauen müssen, dass das in Kombination gut klappt.
Ja, also Thema so mit Enttäuschungen umgehen. Ich glaube, dass man da im Reitsport vielleicht mehr gefragt ist als in anderen Sportarten. Aber dass die Tatsache, dass mir das auch viele gute Leute sagen, gerade im Interview Geir Gulliksen gesehen, norwegischer, mehrfacher Olympiateilnehmer, der ein guter Reiter, ein guter Trainer ist, wie man an seinem Sohn sieht, Pferde toll am Springen hat. Und der sagt, für ihn ist 90% das Umgehen mit Rückschlägen und mit Niederlagen. Und ich weiß, dass ich früher jedes Jahr dran zerbrochen bin, wenn am Anfang der Saison die Pferde lahm wurden und die Pläne, die man hatten und die Aufgaben, auf die man sich gefreut hat, nicht zustande kamen und man das verschieben musste oder wegen Pferde ganz aus dem Sport gegangen sind, weil es gesundheitlich nicht mehr ging. Damit umzugehen und damit seinen Frieden zu machen und nicht davon abzulassen, sondern weiter die Freude zu sehen und der Freude nachzueifern, das ist ein großer Punkt im Reitsport. Ich glaube, das ist in anderen Sportarten nicht ganz so schlimm.
Das ist in der Tat so. Und ich kann dennoch sagen, der Moment bei diesem Ironman, übrigens in 14 Stunden, 56 Minuten, just in time, weil die sollte ja unter 15 sein. Dieser Moment, der war wirklich lebensverändernd. Als ich da durchs Ziel gelaufen bin, da war mir klar, jetzt kann ich alles schaffen. Das hört sich jetzt vielleicht überdreht
genau,
an.
Kann ich total ablehnen. Ja.
Aber es war dieser Gedanke, das hast du geschafft, jetzt kann kommen, was will.
Ja.
Und das stärkt fürs Leben.
Ja, also so sehe ich auch alle Hindernisse, die man überwunden hat. Also nicht jetzt die baulichen im Parcours, sondern die Widrigkeiten des Lebens, die man gemeistert hat. Und das können Kämpfe mit der Bonner Verwaltung sein, die sich über Jahre hinziehen und die man dann irgendwann mit Baugenehmigung in den Händen abgeschlossen hat. All das, was man da schafft, gibt einfach Selbstvertrauen.
So ist es. Lieber Stefan, es war mir eine Ehre, mit dir zu sprechen. Es hat viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt. Wenn ich den Podcast höre, werde ich noch schauen, was ich weiter am Modell Stefan lernen kann, was ich mir mitnehmen kann. Und ich danke dir ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Vielen Dank, Stefan, dass du da warst.
Vielen Dank fürs Gespräch. Auch war für mich inspirierend, mit den Fragen manche Dinge nochmal neu nachzudenken und vielleicht auch mal etwas anders nochmal anzugehen.
Vielen lieben Dank. Bis ganz bald.
Ich danke.
Tschüss.